So, dann willkommen zum letzten Vortrag heute über die Schlangenprogrammiernacht, wahrscheinlich bekannt von der GPN unter anderem. Nochmal für die Leute im Internet, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne im IRC auf Libera-Chat stellen, im Channel WCMP-Seminarraum. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag.
Ja, danke für die Einführung. Ich bin der Seafreak oder auch Thomas, je nachdem, wie es euch lieber ist. Und ich würde mit euch gerne einen Blick hinter die Kulissen der Schlangenprogrammiernacht werfen. Vielleicht schauen hier auch Leute zu, die noch nie was davon gehört haben. Darum gebe ich nochmal ganz kurz einen Überblick darüber, was es eigentlich ist. Und zwar die Schlangenprogrammiernacht ist ein Programmierspiel, das wir im Bytewerk für die GPN 18 bzw. 19 entwickelt haben. Es ist nach dem Vorbild von Sliver.io implementiert, also wir haben das quasi geklont. Und es ist Multiplayer Snake im Endeffekt, bisschen anders, aber ja. Und wie bei jedem Snake ist das Ziel, möglichst viel zu fressen, groß zu werden und dabei nicht mit anderen zu kollidieren. Genau, der Unterschied zu Sliver.io ist, bei uns sind die Schlangen komplett autonom. Ihr habt keine Eingriffsmöglichkeit, die werden nur von eurem Code gesteuert. Und ja, das Ziel ist, möglichst den Code an die Spitze der Highscore-Liste zu bringen. Genau, ich zeige ganz kurz eine Demo, das muss ich jetzt hier auf dem Beamer machen. Ich hoffe, das funktioniert. Genau, so, das ist die Startseite. Ich bin jetzt schon eingeloggt. Normalerweise, ihr könnt euch einen Account erstellen, einfach Benutzername, Passwort, keine Mailadresse oder sonst was. Geht sehr schnell. Und dann gibt es hier so eine IDE. Auf der rechten Seite sieht man das aktuelle Spielfeld. Und auf der linken Seite kriegt man hier so einen Template-Code für einen schnellen Einstieg. Ich gehe jetzt nicht im Detail drauf ein, aber im Endeffekt kann man den hier schon starten. Dann kommt hier unten so ein kleiner Build-Log. Es dauert jetzt ein bisschen, bis der kompiliert ist. Dann kommt hier tatsächlich das Build-Log und es läuft ein Bot-Test 000 auf der Karte rum und man kann dem zuschauen. Und nachdem der Standardcode ziemlich dumm ist, rennt er einfach in die anderen rein und stirbt. So, ich werde das jetzt auch nicht großartig verbessern, nur zur Demo, dass sich auch was ändert, wenn man hier den Code ändert. Mal hier mal den Drehwinkel größer und klicken nochmal auf Run. Kompiliert wieder. Jetzt sollte der eigentlich neu starten, was mich wundert, dass er es nicht tut. Ist das erste Mal, dass das passiert? Ich klicke mal auf Restart, vielleicht hilft's. Genau, jetzt läuft er einen kleinen Kreis. Und so kann man halt dann seinen Code aufbauen, dass er den Gegnern ausweicht und so weiter und Futter sucht. Und ja, am Ende hat man dann hoffentlich einen Bot, der ein bisschen schlauer ist als der Standardcode. Genau. Hier will ich her. Ich will euch was über das Backend erzählen. Hier ist die Übersicht dazu. Was haben wir eigentlich für Systemkomponenten? Bisher haben wir gesehen den Browser und die Webseite. Und dahinter gibt es dann noch einen Relay-Server, einen Game-Server und den Docker-Builder. Was die tun, da gehe ich jetzt dann genauer drauf ein. Nebendran gibt es noch einen Nginx als Reverse-Proxy, eine MariaDB als Datenbank und ja, Docker als Sandbox-System. Wie die funktioniert, werden wir noch genauer sehen. Jetzt erstmal dazu, was passiert eigentlich mit dem Code, wenn man hier auf Run klickt? Dann ja, wird der Code erstmal an die Webseite geschickt und die speichert es in die Datenbank. Und dann läuft der Docker-Builder irgendwann los, der fragt periodisch ab, gibt es neuen Code in der Datenbank, zieht sich den, schreibt ihn ins Dateisystem und startet einen Docker-Container, wo der Compiler drin läuft. Ja, der Container zieht sich den Code aus dem Dateisystem, kompiliert den und dann fällt hoffentlich ein Binary raus, das da wieder abgelegt wird und schickt Log und Exit Code an die Datenbank und von da wird es wieder durch die Website an den Browser geschickt. Genau, jetzt haben wir ihn kompiliert, jetzt müssen wir ihn ausführen. Dazu holt sich der Game-Server regelmäßig eine Liste aktiver Bots. Jeder Bot hat einen Bildzustand, der kann nicht kompiliert, kompiliert oder fehlgeschlagen sein. Und wenn der aktiv sein soll und erfolgreich kompiliert wurde, landet er in dieser Liste und der Game-Server wird versuchen, ihn auszuführen. Genau, der Game-Server setzt dann wieder einen Docker-Container auf mit Docker Run und ja, da drin läuft dann der Bot-Prozess. Wie genau der Container ausgeführt wird, werden wir wieder später gesehen. Ja, der Bot-Prozess kommuniziert dann mit dem Game-Server über ein Unix-Socket und ein Shared Memory. Und da tauschen die aus, wie der lokale Weltzustand für den Bot ist und was der Bot gerade tun soll. Auch das werden wir uns noch genauer anschauen. Und dann zu guter Letzt für die Übersicht, wie sehen wir überhaupt was von dem Spiel? Da gibt es zwei Pfade dafür, zum einen die Live-Daten hier in blau und dann noch so allgemeine Zustandsdaten, nenne ich das mal, also sowas wie den Highscore oder Statistiken, wie viele Bots laufen gerade, solche Sachen. Die Live-Daten werden gestreamt, erstmal hier vom Game-Server zu dem Relay-Server über Message-Pack. Der Relay-Server ist vor allem dafür da, die Last zu verteilen. Also der kann 100 Clients haben und wenn einer von den Clients irgendwie das Ganze blockieren sollte, dann hat der Relay-Server das Problem und nicht der Game-Server. Der Game-Server, der läuft einfach weiter. Genau. Außerdem konvertiert der Relay-Server den Stream in Websockets und filtert manche Daten raus, weil zum Beispiel soll ja nicht jeder die Logs von allen Bots mitkriegen. Und es soll ja was sein, was der Browser auch versteht, deswegen Websocket und auch das macht der Relay-Server. Und die allgemeinen Daten, die schreibt der Game-Server einfach in die Datenbank und die Website wertet die von da aus. Also und generiert ganz einfach HTML, zum Beispiel für die Highscore-Liste. Jo, so viel zur Übersicht und jetzt kommen wir zu den Details. Und zwar erstmal zu Docker. Was ist eigentlich das Problem, das wir hier lösen mussten? Das Problem ist, die User können völlig frei programmieren und zwar in Systemsprachen C oder Rust oder C++. Und das heißt, die können Syscalls machen und mit Syscalls kann man ziemlich viel Unfug anstellen, wenn die nicht eingeschränkt werden. Das heißt, wir müssen irgendwie das Hostsystem davor schützen, dass die Spieler mit ihren Bots den Server übernehmen. Jetzt bietet Linux dafür zwei Technologien. Zum einen die Control Groups und die Namespaces. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil das würde den Vortrag sprengen, aber die sind dafür da, um Prozesse abzukapseln vom restlichen System. Also zum Beispiel, wenn man in einem Container dann Top ausführt, dann sieht man nur noch die Prozesse, die im Container laufen. Und das andere ist, die können auch Ressourcen einschränken, zum Beispiel wie viel RAM belegt werden darf, wie viele Prozessoren in dem Container sichtbar sind und solche Sachen. Das heißt, die sind ziemlich gut geeignet für das, was wir hier vorhaben. Und Docker ist einfach eine Ebene drumherum, die das Ganze formalisiert und vereinfacht. Also man hat dann Konfigurationsdateien, die wir auch noch sehen werden, die bestimmen, wie so ein Docker-Image eigentlich aussieht, wie das aufgebaut ist, was eingeschränkt werden soll, solche Sachen. Genau, dadurch, dass Docker auch das Dateisystem abkapselt quasi, kriegen wir als Bonus recht einfach, dass wir mehrere Programmiersprachen unterstützen können. Und zwar gibt es einfach ein Docker-Image, also ein Dateisystem für jede Programmiersprache und da ist dann entsprechend installiert die Toolchain für die Programmiersprache, ein Framework, was die Kommunikation abstrahiert. Und ja, dann gibt es noch ein Shell-Skript als Einstiegspunkt, was immer das gleiche Interface anbietet für diesen Container. Das werden wir auch noch gleich sehen. Aber erstmal dazu, wie der Container aufgebaut wird. Und zwar gibt es dazu das sogenannte Docker-File. Das beschreibt, wie so ein Container schichtweise erstellt wird. Ich gehe mal kurz durch. Und zwar geht es los mit einem Basis-Image from Alpine in diesem Fall. Alpine ist so ein Mini-Linux. Das Image ist 5 MB groß. Da ist quasi nur eine Shell drin und sonst nicht viel. Da installieren wir jetzt Sachen drauf. Das hier ist ein Beispiel für C++, deswegen installieren wir hier den G++-Compiler und noch ein bisschen Toolchain drumherum, sowas wie Make und CMake. Und erstellen dann in der nächsten Zeile einen User, unter dem das Ganze ausgeführt werden soll. Und eine entsprechende Gruppe dazu. Ja, dann werden hier noch Dateien reingeladen, jeweils mit Quelle und Ziel. Hier dieses Botwrapper SH ist dieses Einstiegs-Shell-Skript, das ich vorhin schon erwähnt habe. Und dann kommt hier das SPN-CPP-Framework, was diese Abstraktionsschicht für die Kommunikation ist, auch in den Container. Das wird dann in dieser Zeile einmal durchkompiliert, einfach so als Cache, dass die ganzen Object-Files schon kompiliert sind und nur noch der User-Code neu kompiliert werden muss. Und ja, damit ist das Dateisystem dann fertig. Ab hier kommt dann noch so Docker-Metadaten, nenne ich das mal. Hier sagen wir Ihnen, welche Pfade dazu bestimmt sind, Volumes oder externe Dateisysteme reinzumounten. Wir sagen ihm, dass alles in dem Container als der User SPN-Bot laufen soll, den wir gerade erstellt haben, und das Botwrapper SH. Das Image ist, das standardmäßig das Skript ist, was standardmäßig ausgeführt werden soll. Ja, jetzt, wenn wir das durchlaufen lassen, haben wir den Container erstellt. Mit diesem Einstiegsskript, das zeige ich jetzt mal. Hier sehen wir auch wieder für den C++-Container das Einstiegsskript. Das ist gekürzt. Aber das Wesentliche ist noch drin. Im Endeffekt kriegt dieses Skript eine Action, also einen Parameter, der dem Container übergeben wird. Die kann entweder sein Compile, Run oder noch weitere, zum Beispiel Doc, wenn die Dokumentation erstellt werden soll. Aber die wesentlichen beiden sind die hier. Und was sehen wir jetzt bei Compile? Zum einen wird hier der Usercode kopiert in den Container. Der ist hier in diesem SPN-Data gemountet, was von extern kommt. Also der Game-Server hat irgendwo im Host-System einen Ordner und dieser wird da als SPN-Data reingemountet in den Container. Das heißt auch, dieser Ordner existiert länger als der Docker-Container. Das ist gleich noch wichtig. Genau, kopiert den Code rein und ruft dann, wie wir vorher schon gesehen haben, dieses Build-SH auf, was den Bot kompiliert, und dann kopiert er den kompilierten Code wieder in SPN-Data, das heißt außerhalb vom Container. Und ja, wenn das durchgelaufen ist, wird der Container wieder gelöscht. Das heißt, auch wenn dieser Build-Prozess auf dem System, wo es kompiliert wird, rummüllen sollte und keine Ahnung, was verändert. Es wird nachher weggebügelt und alles ist wieder gut. Das Einzige, was überbleibt, ist dieses Bot-Binary. Ja, und beim Ausführen mountet der Game-Server wieder dieses SPN-Data, wo weiterhin das Binary liegt, und führt es einfach aus. Ja, jetzt muss man noch schauen, wie es von außen aussieht, also wie das Ganze eigentlich gestartet wird. Dafür hat der Game-Server so Wrapper-Skripte. Ich habe hier mal der Vollständigkeit halber den Pfad angegeben, falls ihr das im Quelltext suchen solltet. Da sieht es ein bisschen obskurer aus, weil mehr Variablen vorkommen, aber im Endeffekt wird das hier ausgeführt in diesem Skript. Oben steht Docker run minus minus rm. Rm gibt an, dass der Container gelöscht werden soll, wenn er fertig ist. Und Ja, dann gibt es viele Parameter. Ich gehe mal von hinten durch. Hier Compile. Das ist das Keyword, was wir gerade gesehen haben in dem Bot-Wrapper-SH. Also es wird dem Bot-Wrapper-SH übergeben. Davor ist der Name vom Image. Und hier sieht man schon, SPN Proclang Base. Proclang wird durch die Programmiersprache ersetzt, also CPP oder Rust. Und je nachdem wird der entsprechende Container gestartet. Ja, der Container kriegt dann noch einen Namen, der tut nicht so viel zur Sache, der ist nur für den Admin wichtig, um überhaupt erkennen zu können, was da läuft, weil die Bot-Binaries heißen halt alle Bot. Und ja, dann wird noch SPN-Data gemountet, hier schreibbar, damit der auch beim Kompilieren das Bot-Binary da ablegen kann. Und der Rest hier oben, das sind jetzt die Ressourcenbeschränkungen. Unter anderem wird hier beschränkt der Speicher, also der RAM. Memory ist der RAM. Dann kann man hier angeben, wie viel Speicher inklusive Swap belegt werden darf. Ja, also er darf 2 GB inklusive Swap belegen. Das heißt, 1 GB RAM plus 1 GB Swap quasi. Beim Kompilieren kann man das erlauben, damit ja, der RAM einfach nicht ausgeht. Dann dauert halt das Kompilieren ein bisschen länger. Die CPUs werden auf eine begrenzt, was effektiv heißt, der Container darf einen Thread ausführen gleichzeitig. Dann gibt es 2 tempfs, einmal auf /run und einmal auf /temp. Die sind einfach dafür da, um den Platten-IO zu minimieren. Also es ist eine RAM-Disk im Endeffekt. Was da reingeschrieben wird, zählt auch zu diesen 1 GB. Also sollte da was rummüllen, dann passiert auch nichts im System, weil bei 1 GB ist Schluss, dann wird es gekillt. Ja, und zu guter Letzt Network None, kein Netzwerk, weil man soll sich ja hier nichts von außen ziehen oder so. Oder mit anderen Bots kommunizieren. Ja, ein sehr ähnliches Skript gibt es jetzt zum Ausführen. Sieht auf den ersten Blick vielleicht ziemlich gleich aus. Der Unterschied ist, hier steht RUN. Also jetzt wird die RUN-Aktion ausgeführt. Und die Ressourceneinschränkungen sind ganz andere. Nämlich darf man hier nur noch 32 MB belegen. Und es gibt keinen Swap, weil die beiden sind gleich. Also bevor ausgelagert wird, kommt der OOM-Killer. Ja, weiterhin eine CPU. Dann, was wichtig ist, read-only. Das heißt, der Bot, solange er läuft, darf nicht ins Dateisystem schreiben. Und das gilt auch jetzt hier für SPN-Data. Das ist jetzt nämlich read-only gemountet. Was dafür dazu kommt, ist dieses SPN-SHM, das ist der Shared Memory, also über den kommuniziert wird. Den werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Ja, soweit zu Docker. Das ist so im Groben, wie die Sandbox aufgesetzt wird. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, der Interprozesskommunikation. Weil irgendwie muss ja der Game-Server mit den Bots kommunizieren, auch wenn die in der Sandbox laufen. Und das ist eine erstaunlich spannende Sache, das umzusetzen, sodass es schnell ist. Nämlich bekommt jeder Bot in jedem Frame seine individuelle Weltsicht präsentiert. Also der Game-Server schaut, was ist um den Kopf von der Schlange rum und zieht da so einen Radius. Und alles außerhalb von dem Radius ist für die Schlange unsichtbar. Außerdem sieht die Schlange immer aus ihrer Perspektive quasi. Also wenn sie sich so schräg nach oben bewegt und hier ist ein Futter, ist das für die Schlange gerade voraus. Immer. Also die Schlange weiß nichts davon, wie die Welt ausgerichtet ist. Genau, das wird vom Game Server alles umgerechnet und in so ein, ja, in eine Datenstruktur gepackt im Endeffekt. Und die hat am Ende eine Größe von 10 bis 100 Kilobyte, die pro Bot und Frame übertragen werden müssen. Und Wenn man sich jetzt überlegt, dass das Spiel mit 60 FPS läuft und sagen wir mal 50 Bots laufen, dann ist man da schnell mal im Bereich von 300 Megabyte pro Sekunde oder sowas. Und ich habe damals einen Test laufen lassen, als ich das entwickelt habe. Und wenn man sowas über FIFOs oder Sockets verschicken will, das ist viel zu langsam, auch auf Localhost, weil die Daten mehrfach kopiert werden müssen in dem Schritt. Also mindestens zweimal, wahrscheinlich öfter. Ja, deswegen ist serieller Versand keine Lösung in dem Fall. Und wie schon gesagt, die Lösung ist Shared Memory und dazu ein Unix-Socket. Unix-Socket ist auch lokal, also wie wenn man TCP auf Localhost machen würde, aber umgeht den ganzen Overhead, ist also sehr viel schneller. Genau, wie funktioniert jetzt dieses Shared Memory? Das ist ein sogenanntes POSIX Shared Memory, vielleicht bekannt aus DevSHM. Und im Endeffekt ist es ein TempFS, also ein Dateisystem im RAM. Und da kann man Dateien erstellen und die per mmap in den Speicher von Prozessen abbilden. Also man hat quasi eine Datei im RAM in den RAM vom Prozess abgebildet. Das heißt, das ist halt ja, direkt RAM immer. Und man kann das in mehreren Prozessen tun und dann hat man mehrere Prozesse, die das gleiche Stück RAM sehen. Ja, ich lege da jetzt eine C-Struktur drüber und dann kann man in C mit einem Pointer einfach die Member schreiben und auf der anderen Seite lesen und es gibt quasi keinen zusätzlichen Overhead für den Datentransfer. Dann, ja, das andere ist das Unix-Socket. Da benutze ich jetzt einen speziellen Typ, dafür gibt es keine Entsprechung in TCP und UDP. Der heißt SOC-SEC-Packet und was der tut, ist, dass Pakete am Stück verschickt werden. Also das Paket ist die kleinste Einheit, die es gibt. UDP macht das auch so, aber im Gegensatz zu UDP ist das hier verlustfrei und die Reihenfolge ist garantiert. Also quasi ja, TCP mit Paketgrenzensicherheit. Genau, und das kann man sehr effektiv zur Signalisierung benutzen, also so als Interrupt quasi. Die eine Seite schreibt was und die andere reagiert drauf und davor kann sie blockieren, also man braucht kein Polling oder sowas. Und ja, das ist jetzt wieder die Methode, die ich oben gesagt habe, die ist ineffektiv oder langsam, aber nachdem jetzt nur Signalisierung hier passiert, sind die Pakete sehr klein. Und wenn die Pakete klein sind, in dem Fall unter 4 Kilobyte, was eine Speicherseite ist, ist das immer gleich schnell, egal ob man 1 Byte oder 4 Kilobyte verschickt. Das heißt, für kleine Datenmengen kann man das verwenden. Und mir ist auch keine schnellere Methode eingefallen. Gut, wie läuft jetzt die Kommunikation mit den Sachen hier ab? Schritt 1. Der Game-Server befüllt in einem Frame die Strukturen in dem Shared Memory. Also, was ich vorher gesagt habe, sucht das Futter raus, dreht die Welt sich so hin, dass sie für den Bot stimmt und schreibt das alles in den Shared Memory. Und schickt dann über das Unix-Socket ein Kommando. Davon gibt es im Wesentlichen zwei, nämlich einmal init, was dem Bot sagt, er soll sich jetzt initialisieren. Zum Beispiel seine Farben setzen oder ja, halt seine internen Variablen initialisieren, was er halt so machen muss. Im Endeffekt wird hier init im Usercode aufgerufen. Und das andere ist step, das wird jeden Frame aufgerufen, sodass der Bot einen Bewegungsschritt ausführen kann und dann bestimmt, welchen Winkel will er gehen, will er boosten oder was auch immer. Genau, dann wartet der Game-Server per Poll, was eine blockierende Funktion ist, also kein Busy Waiting, auf eine Antwort auf dem Unix-Socket und startet einen Timeout, um einfach einzugrenzen, dass der Bot nicht ewig rechnet. Also er wartet eine Antwort nach einer bestimmten Zeit. Genau, während dieses Poll läuft, rechnet der Bot, tut was auch immer er tun will, nämlich und schreibt zum Beispiel die Farben ins Shared Memory während dem Init oder schickt irgendwelche Log-Nachrichten, die der User gerne sehen will. Das läuft auch über das Shared Memory. Und ja, irgendwann ist er dann fertig und dann schickt der Bot eine Antwort auf dem Unix-Socket, damit der Game-Server auch mitkriegt, dass er fertig ist. Das ist so eine Response-Struktur. Da stehen jetzt die Sachen drin, die ich vorher schon erwähnt habe, nämlich Winkel-Boost und so Sachen. Die ist nicht ganz klein, aber wie gesagt, unter 4 Kilobyte ist es immer gleich schnell. Genau, und wenn der Game-Server die Response-Struktur kriegt, dann weiß er, der Bot ist fertig und kann weiterarbeiten und das ausführen, was der Bot angefragt hat. Ja, das läuft dann für alle Bots so durch, in jedem Frame, und danach kann der Game-Server die Welt aktualisieren mit dem, was alle Bots zurückgeschickt haben. Ja, jetzt nochmal kurz zu diesem Timeout. Wenn der Timeout eintritt, also der Bot nicht geantwortet hat, dann wird er quasi angezählt. Also es gibt so einen Counter, wie oft er nicht geantwortet hat. Und wenn er das zu oft tut, dann wird er einfach beendet und hat halt verloren. Also so, wie wenn er in eine andere Schlange gerannt wäre. Der wird dann schon neu gestartet trotzdem, aber ja, wird halt das Gleiche wieder passieren. Also mit langsamem Code hat man wenig Chancen in diesem Spiel. Genau, und das war's eigentlich auch schon, was ich euch erzählen wollte. Gibt's Fragen von eurer Seite? Oder auch im Internet?
Also ich sehe im Internet keine Fragen, hier auch nicht. Dann machen wir aber Schluss.
Genau.
Vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant.
Danke.